Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen bei Spurensuche mit Alexander Wittlings und Johanna Heckelei. Wir haben heute eine besondere Folge für euch, denn wir sprechen über ein laufendes Verfahren.
Ein 53-jähriger Arzt aus Daun verschwindet eines Tages spurlos. Das Einzige, was zunächst gefunden wird, ist sein Auto, das ein paar Tage später brennt in einem Wald gefunden wird. Den Ermittlern wird schnell klar, dass Steffen Braun wahrscheinlich schon tot ist.
Was sich im Dezember 2022 in der Eifel abgespielt hat, wie die Polizei den Tätern auf die Schliche kam und welches schreckliche Familiendrama sich hinter dem Fall verbirgt, darüber sprechen wir heute mit unserem Kollegen und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz. Hallo.
Hallo, ich grüße euch.
Rolf, Steffen Braun verschwand ja am 30. Dezember 2022 und ein paar Tage später wurde das brennende Auto entdeckt. Welche Ansätze hatte die Polizei da zu dem Zeitpunkt? Wie ging man da vor?
Ja, zunächst einmal hat man natürlich in alle Richtungen ermittelt. Steffen Braun, du hast es gesagt, ist am 30. Dezember zuletzt lebend gesehen worden. Das war um die Mittagszeit. Er hat vorher im Krankenhaus in Gerolstein gearbeitet. Und die nächste Spur von ihm war eigentlich, dass man ein paar Tage später, in der Nacht vom 2. auf den 3. Januar genauer gesagt, sein Fahrzeug gefunden hat. Es war ein schwarzer Ford Fiesta, der hatte das Kennzeichen Daun PS 908. Und aufgetaucht ist das Fahrzeug in einem Wald zwischen Wittlich und Kreimarath. Und der Wagen, das war das Spektakuläre daran, war angezündet worden. Er war völlig ausgebrannt. Interessant bei der ganzen Sache ist noch, dass das Verschwinden von Steffen Braun eben durch den Arbeitgeber gemeldet worden ist. Und zwar am 3. Januar und nicht durch die eigene Familie, wie man eigentlich annehmen würde.
Du sagtest gerade schon, er hatte Familie. Wer war denn Steffen Braun?
Steffen Braun hat als Orthopäde am Dauner Krankenhaus gearbeitet, war, wenn man dem Glauben schenken darf, was man so hört, bei seinen Patienten auch beliebt. Er hatte eine Lebensgefährtin, die jetzt auf der Anklagebank sitzt, die 35-jährige Frau. Mit der hat er drei gemeinsame Kinder. Und er hatte zuvor schon eine Beziehung, war auch verheiratet und hatte mit dieser Frau vier gemeinsame Kinder. Also insgesamt hat er sieben leibliche Kinder.
Das Familienverhältnis ist ja etwas komplex. Kannst du noch mal etwas aufdröseln, wer wo gewohnt hat und mit wem wie in Beziehung stand?
Ich versuch's. Steffen Braun hat zuletzt mit seiner Verlobten, Lebensgefährtin, der Angeklagten zusammengelebt und drei leiblichen Kindern, die das Paar zusammen hatte. Mit in dem Haus hat noch ein inzwischen 18-jähriger leiblicher Sohn der Verlobten aus einer früheren Beziehung gelebt. Der wiederum hatte einen Halbbruder, der zwar dort nicht gelebt hat, aber sehr häufig bei der Familie von Steffen Braun zu Gast war. Darüber hinaus war Steffen Braun schon einmal verheiratet und hatte aus dieser Beziehung noch vier leibliche Kinder. Also insgesamt hatte er sieben leibliche Kinder, die bis dato in dem Prozess auch thematisiert worden sind.
Man hat also den Arzt vermisst und dann hat man das Auto gefunden, aber nicht seine Leiche. Wie ging es da weiter?
Ja, offiziell war das Ganze ja zunächst mal ein Vermisstenfall. Ich habe extra mal in den alten Unterlagen nachgeschaut, habe da eine Polizeimeldung vom 4. Januar 2023 gefunden. Da heißt es, dass das Fahrzeug eines vermissten Mannes aufgefunden worden sei und der Betreffende sich in einer hilflosen Lage befinden könne. Derartige Meldungen sind jetzt nichts Ungewöhnliches. Ich sag mal, die bekommen wir in der Woche ein, zweimal auf den Tisch. Bei ihm stand dann noch dabei, der Name wurde natürlich nicht genannt, dass die Hintergründe des Verschwindens nicht bekannt seien und dass man eine größere Suchaktion gestartet hat, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war. Das Ganze allerdings ohne Ergebnis. Also zunächst einmal klang das nach einer ganz normalen Vermisstenmeldung nochmal, die man alle zwei, drei Tage auf den Tisch bekommt.
Aber bei einem brennenden Auto, da gehen bei der Polizei schon alle Alarmglocken an, oder?
Da gehen mit Sicherheit alle Alarmglocken an. Da kann man davon ausgehen, dass natürlich auch schon mit Blick auf ein mögliches Verbrechen ermittelt worden ist. Aber es wäre ja auch denkbar gewesen, dass Braun aus irgendeinem Grund das Fahrzeug selbst angezündet hat, um dann anschließend unterzutauchen. Zumindest theoretisch ist das ja nicht ganz auszuschließen.
Steffen Braun blieb allerdings vermisst.
Braun blieb vermisst und man suchte weiter nach ihm. Man hatte dann sogar eine Aktenzeichensendung geplant, beziehungsweise zu der kam es ja auch. Das war ein ganz spannender Termin, denn im Vorfeld der Sendung, die im Juni 2023 ausgestrahlt wurde, wurde ja erstmals öffentlich gesagt, dass der zu diesem Zeitpunkt schon seit 6 Monaten vermisste Arzt Opfer eines Gewaltverbrechens gewesen sein könnte. Und die Polizei hatte auch damals schon ein Waldgebiet in der Nähe von Gerolstein, 6 Kilometer etwa entfernt, bei Rockeskill abgesucht. Da kamen auch Leichenspürhunde zum Einsatz. Zunächst war das Ganze aber ohne Ergebnis. Und dann ausgerechnet am Vorabend dieser XY-Sendung im Juni entdeckte ein Wanderer per Zufall in dem Waldstück die sterblichen Überreste Brauns. Also zur Aktenzeichen-Sendung hatte man tatsächlich die Leiche, die man eigentlich in der Sendung auch noch suchen wollte.
Und warum hat man genau in diesem Wald, wo die Leiche dann tatsächlich auch lag, gesucht? Was für Indizien hatte man da?
Das wusste man damals noch nicht. Mittlerweile kommt das so ein bisschen heraus. Mittlerweile herrscht da ein bisschen Klarheit. Und zwar hatten die Ermittler damals natürlich auch schon die Angehörigen von Steffen Braun beziehungsweise seine Lebensgefährtin im Fokus. Man hat damals die Funkzellen ausgewertet. Man hat also geschaut, welche Handys waren denn zum Zeitpunkt XY dort in der Funkzelle, wo man das Fahrzeug gefunden hat, eingeloggt. Und siehe da, es war tatsächlich das Handy der Lebensgefährtin und das Handy deren Sohnes. Sodass man schon so ein bisschen Fokus auf die hatte, konnte denen aber offenbar zunächst nichts nachweisen.
Welche Schlüsse konnte man denn aus dem Leichenfund ziehen?
Ja, die sterblichen Überreste von Steffen Braun, die sind dann direkt in die Mainzer Rechtsmedizin gefahren worden. Die wurden dort obduziert. Und dann stand auch fest, dass Steffen Braun tatsächlich ermordet worden ist. Wie das wollten die Ermittler, speziell Oberstaatsanwalt Erik Samelt, damals noch nicht sagen, aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es so schön hieß. Inzwischen steht aber fest, dass Braun infolge der durch Schläge erlittenen schweren Kopfverletzungen und durch Ersticken gestorben ist. Also er ist mit einem Baseballschläger auf den Kopf geschlagen worden und anschließend mit einem Kabelbinder noch erwürgt worden. Also ziemlich dramatisch.
Schließlich wurden dann die Lebensgefährtin und die 2 16-jährigen Söhne festgenommen. Welche Beweise hatte man dafür?
Ja, es vergingen ja nach dieser Aktenzeichensendung im Juni noch 3 Monate, bis man die festgenommen hatte. Das war Anfang September 2023. Was aber feststeht, ist, dass die Ermittler die Lebensgefährtin, den Sohn und einen Halbbruder des Sohnes damals im Fokus hatten. Die haben das Trio abgehört, wahrscheinlich die Telefone verwanzt, die Wohnung verwanzt. Wie genau, das wird man auch noch im Laufe des Prozesses erfahren. Und sie haben eben die Standortdaten ihrer Handys ausgewertet. Und dabei stellte sich heraus, dass das Trio beispielsweise in einer Funkzelle eingeloggt war, wo das brennende Fahrzeug auch damals gefunden worden ist im Januar 2023.
Wie läuft sowas denn rechtlich ab? Darf die Polizei jederzeit so Funkdaten abrufen oder Wohnungen verwanzen?
Die brauchen dafür eine Genehmigung eines Richters. Und die werden sie auch gehabt haben, davon gehe ich aus.
Wie hat die Lebensgefährtin denn ihre Beziehung zu Steffen Braun dargestellt?
Ja, das war ganz interessant. Sie hat also zu Beginn eine Erklärung verlesen, die hat ca. 20 Minuten gedauert, wo sie detailliert geschildert hat, wie sie Steffen Braun kennengelernt hat. Er Arzt im Krankenhaus, sie junge Krankenpflegerschülerin. Sie ist ja 19 Jahre jünger als Steffen Braun gewesen. Sie hat ihn dann geschildert als Arzt mit Leib und Seele. Die hätten sich in der Klinik kennengelernt, rasch ineinander verliebt. Es war schön, romantisch lieb, hat sie wörtlich im Gerichtssaal gesagt. Und relativ schnell hat man dann 3 Kinder miteinander bekommen. Sie hatte noch einen Sohn, den sie mit in die Beziehung gebracht hat, habe ich eben gesagt. Und sie erzählte auch, dass man Zukunftspläne gehabt habe. Man wollte noch ein weiteres Kind, ein 4. Kind und nach Steffens Rente gemeinsam nach Frankreich ziehen. Und was sie auch sagte, wir haben uns geliebt.
Aber es gab dann aber auch Schattenseiten dieser Beziehung.
Es gab Schattenseiten, die deutete die Frau zu Beginn so am Rande an, dass es hin und wieder auch mal Knatsch gegeben habe, wie in jeder Beziehung. Dass er, wenn er Alkohol getrunken habe, dann auch mal gewalttätig geworden sei. Aber nach und nach stellte sich dann eben heraus, dass er wohl häufiger Alkohol getrunken hat und wohl auch häufiger Gewalt angewendet hat gegen Familienmitglieder. Jetzt nicht nur die Lebensgefährtin, sondern auch gegen die älteren Kinder wohl.
Also hat er sie und die Kinder geschlagen?
Genau.
Wie ist denn die Beziehung der Frau zu den Kindern oder den Stiefkindern?
Sehr intensiv, hat sie jedenfalls geschildert, also dass sie ihre Kinder innig lieben würde. Sie hat dann im Gerichtssaal ihren mitangeklagten Sohn aus der älteren Beziehung auch in den Arm genommen. Das war eine sehr rührende Szene. Sie hat vorher den Richter um Erlaubnis gefragt. Er hat auch gesagt, sie dürfe ihn umarmen. Sie hatten sich ja monatelang nicht mehr gesehen, dürften aber nicht miteinander sprechen. Und dann lagen sie sich 1-2 Minuten in den Armen. Und sie hat auch geweint. Der Sohn war auch sichtlich ergriffen. Aber dann stand auf der anderen Seite ein Schreiben einer Pflegerin, die sich um die 3 leiblichen Kinder des Paars kümmert. Und darin schildern die Kinder, dass sie keinen Kontakt mehr zur Mutter wünschen. Das heißt, sie stehen ohne Elternteil da.
Das Verfahren läuft ja jetzt noch. Haben die Beteiligten denn schon ausgesagt oder haben sie sogar schon gestanden?
Jein. Die Lebensgefährtin und ihr Sohn haben sich in den Vernehmungen nach dem, was man bislang gehört hat, zunächst nicht geäußert. Der Halbbruder allerdings hat ein ausführliches Geständnis abgelegt, nachdem er zunächst ebenfalls nichts gesagt hat. Dieses Geständnis hat er übrigens im seit April laufenden Mordprozess jetzt noch einmal wiederholt. Und auf diesem Geständnis fußt auch die Anklage des Oberstaatsanwalts in diesem Verfahren, die Mordanklage.
Und was hat er erzählt, was an dem Abend da abging?
Ja, ganz spannend. Er hat also gesagt, dass das Trio, die 3, die Lebensgefährtin, der leibliche Sohn und der Halbbruder, den Plan zur Ermordung bereits an Weihnachten 2022 gefasst haben. Hintergrund soll sein, dass Steffen Braun also regelmäßig getrunken hat, zwar sehr viel getrunken hat, dann auch ausfällig gegenüber der Familie geworden sei, die Lebensgefährtin geschlagen habe, auch die Kinder geschlagen habe. Also nach dem, was im Prozess gesagt wurde, muss es teilweise abends tatsächlich immer sehr dramatisch gewesen sein bei dieser Familie. Nach Aussage des inzwischen 17-Jährigen wurde der Plan dann am 30. in die Tat umgesetzt, nachdem Steffen Braun nach Hause gekommen ist, wohl wieder viel getrunken hat, ausfällig geworden sei. Und dann hat der leibliche Sohn der Lebensgefährtin gesagt, so jetzt geht's los. Laut dem Geständigen der beiden Halbbrüder lauerten er und sein Bruder Steffen Braun auf. Die schlugen ihm dann mit einem Baseballschläger auf den Kopf und anschließend mit einem sogenannten Mautschlüssel zu. Und dann wollen sie, so der Geständige der beiden Brüder, den schwer verletzten Mann schließlich mit einem Kabelbinder erwürgt haben. Der Ältere der beiden Jugendlichen soll noch gesagt haben, du packst meine Mutter nicht mehr an, als Steffen Braun dort lag. Dann hat man die Leiche verpackt in einen Kofferraum und am nächsten Tag zu dem Platz gefahren, wo sie dann auch später gefunden worden ist. Man hat sie da vergraben. In einem Waldstück bei Rockeskill war das, in der Vulkaneifel.
Soweit zumindest die Schilderung des Halbbruders. Jetzt sind ja noch die anderen Angeklagten, sind ja auch auf der Anklagebank. Was haben die denn gesagt?
Ja, das ist ganz interessant. Der Halbbruder schweigt bislang, der sagt gar nichts. Die Lebensgefährtin, die 35-Jährige, bestreitet, dass die Tat geplant war. Sie hat also im Gericht erzählt, dass es eine Notwehrreaktion der Jugendlichen gewesen sei, nachdem ihr alkoholisierter Verlobter die beiden zuvor wieder beleidigt und bedroht hätte. Sie selbst hätte das gar nicht mitbekommen. Sie sei oben gewesen mit den 3 Kindern, habe geschlafen und sei dann später von ihrem Sohn geweckt worden, der ihr das Ganze gebeichtet habe. Sie wollte dann, so sagt die Frau, angeblich noch die Polizei alarmieren, aber dann hat man darüber nachgedacht und von diesem Plan Abstand gehalten und eben Steffen Braun schließlich am nächsten Tag begraben und das Fahrzeug angezündet.
Es steht also bisher Aussage gegen Aussage. Einer von beiden muss ja theoretisch lügen. Woran glaubt denn momentan die Staatsanwaltschaft?
Die Staatsanwaltschaft, denke ich, glaubt tatsächlich die Version des Halbbruders. Auf dieser Version fußt ja auch die Anklage des Staatsanwalts. Und es gibt einige Punkte, die ihn glaubwürdig erscheinen lassen. So hat er beispielsweise in diesen Vernehmungen auch geschildert, wo man damals den Schlüssel von Stefan Braun entsorgt habe. Die Polizei hat das Gelände abgesucht. Das war in der Nähe von einer Straße und hat den Schlüssel tatsächlich gefunden. Ähnliche Aussagen hat er auch über andere Utensilien gemacht, von denen die Polizei nichts wusste. Und die hat man eben dort gefunden, wo er das geschildert hat. Das spricht also dafür, dass er durchaus glaubwürdig ist. Und wie gesagt, im Moment sieht es so aus, als würde die Staatsanwaltschaft diese Version auch glauben. Schließlich hat sie daraufhin auch die Anklage abgefasst.
Wie ist das denn? Darf man einfach vor Gericht lügen als Angeklagter oder wird das bestraft?
Auch das kann man mit einem Jein beantworten. Ich habe dazu mit dem Trierer Strafrechtler Professor Gasi gesprochen Und der sagte zu mir, wie es Juristen sagen, an eine einfache Lüge dürfen keine negativen Rechtsfolgen geknüpft sein. Das heißt, daraus darf einem Angeklagten kein Vorwurf gemacht werden. Es ist ein zulässiges Verteidigungsverhalten, sagt der Professor. Im Klartext, wahrheitswidrige oder beschönigende Ausgaben eines Angeklagten dürfen keine höheren Strafen nach sich ziehen. Jetzt bleiben wir mal bei dem konkreten Fall. Die Frau, wenn es so ist, wie die Staatsanwaltschaft glaubt, sagt nicht die Wahrheit mit ihrer Schilderung, aber sie belastet auch keinen anderen zusätzlich. Das heißt, daraus kann ihr kein Nachteil erwachsen. Ein bisschen anders sieht es bei dem Halbbruder aus. Wenn er nicht die Wahrheit sagen würde, dann würde er ja andere belasten. Also im konkreten Fall die Frau, weil er gesagt hat, die Frau war dabei, als wir den Plan gefasst haben, Steffen Braun umzubringen. Also ihm würde eine Lüge zum Nachteil gereichen, sollte sich das als gelogen am Ende herausstellen.
Aber erstmal ist das natürlich für das weitere Verfahren nicht so von Belang, denke ich mal.
Es ist nicht im Moment noch nicht von Belang. Es macht das ganze Verfahren womöglich etwas interessanter, weil jeder natürlich am Spekulieren ist, wer sagt denn jetzt die Wahrheit und gibt es womöglich noch andere Varianten und wann äußert sich der andere Jugendliche, also der leibliche Sohn der Angeklagten.
Du bist ja bei jedem Verhandlungstag dabei. Wie groß ist denn das öffentliche Interesse an dem Prozess?
Also das ist sehr groß im Vergleich zu anderen Verfahren. Ein Verfahren, was parallel lief, was vielen Zuhörern wahrscheinlich auch gesagt, ist das Amok-Prozessverfahren. Da war das Interesse im Vergleich zum Dauner-Verfahren doch deutlich geringer. Also ich erkläre mir das daher, dass der Prozess doch etwas Außergewöhnliches ist. Es ist sehr tragisch. Ein Arzt, der umgebracht wird. Der Fall hat viele Wendungen. Es sind zwei Jugendliche, mittlerweile 17, 18, die auf der Anklagebank sitzen. Es ist ein sehr tragisches Geschehen, dadurch, dass auch viele Kinder involviert sind, die ihre Eltern oder einen ihrer Elternteile verloren haben. Alles zusammen, glaube ich, macht den Prozess zu einem für viele in der Öffentlichkeit doch interessanten Prozess, sodass der Gerichtssaal bis dato immer gut gefüllt ist.
Jetzt ist das Ende des Verfahrens ja für Ende August angesetzt. Bis dahin kommen aber noch einige Prozesstage. Was wird denn da verhandelt? Was wird da gehört?
Es werden etliche Zeugen gehört, es werden Sachverständige gehört, es werden die Beweise vorgestellt, die man da gefunden hat. Es sind für diesen Prozess, der ja Mitte April begonnen hat, insgesamt 16 Verhandlungstage angesetzt. Das ist relativ viel für einen solchen Mordprozess. Und du hast es ebenfalls richtig gesagt, im Moment ist bis Ende August terminiert. Das heißt, dann könnte ein Urteil gefällt werden, aber sicher ist es nicht. Theoretisch denkbar auch, dass sich das Ganze noch weiter in die Länge zieht.
Wenn es da weitere Entwicklungen gibt, dann werden wir natürlich noch eine weitere Folge Spurensuche dazu machen, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid.
Ja, mehr Infos zu dem laufenden Verfahren gibt es auch eigentlich nach jedem Prozesstag auf volksfreund.de. Da könnt ihr gerne auch mal reinschauen. Rolf, vielen Dank für die Infos.
Bitteschön.
Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das ganz einfach per Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.